Wir sind in der Predigtreihe über geistliche Übungen, wie man ein moderner Mönch wird. Und ich weiß nicht, was du mit diesem ganzen Thema so verbindest. Wir haben uns schon viele Themen angeschaut. Und das Thema, was wir heute auf der Agenda haben, vielleicht ist das ein Thema, was du gar nicht mit diesen geistlichen Übungen verbindest. Vielleicht denkst du, Mensch, warum hat der Nico eigentlich eine Fliege heute an? Es hat was mit dem Thema zu tun, aber nicht nur. Das Thema ist Feiern. Feiern. Also warum sollen wir als Christen feiern? Haben die Mönche auch gefeiert? Also zumindest haben sie Bier gebraut, das kann ich sagen. Was sie da noch gemacht haben, ich weiß es nicht genau. Aber Feiern ist ein Bestandteil unseres geistlichen Lebens. Sollte es jedenfalls sein, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Ich versuche, so ein paar kompakte Gedanken mit uns zu teilen. Und ich habe mir vorgenommen, dass die Predigt heute kürzer wird, weil wir nachher noch Aspekte haben, wo wir ein bisschen feiern wollen. Wir feiern heute zweimal Dienstjubiläum, einmal von Anja Guedes als Gemeindesekretärin. Zehn Jahre, Wahnsinn, ne? Und Stefan Minnich, 10 Jahre Pastor in dieser Gemeinde. Und da wollen wir auch noch ein paar Augenblicke drauf verwenden. Also erstmal zu dem Predigtimpuls. Jesus nachzufolgen meint ja nicht nur, dass man auf Dinge verzichten soll, dass man ganz diszipliniert versuchen soll, auf alle Regeln zu achten und dass es irgendwie so eng wird und dass man so einen Leistungsdruck empfindet in der Nachfolge von Jesus. Dass man vielleicht auch ganz viel dienen muss, also dieser ganze Druck, dieses ganze vielleicht auch Negative, was man manchmal so denkt oder was andere Leute über uns als Christen denken, das ist jetzt nicht die Hauptkraft in unserem Leben als Christ, sondern eigentlich sollte unser ganzes Leben als Christ gefüllt sein und durchdrungen sein von einer Atmosphäre der Freude und der Leichtigkeit und des Feierns, weil wir ganz viel von Gott geschenkt bekommen haben. Und aus dieser Motivation heraus können wir auch tolle Dinge tun. Aber es geht darum, das erstmal zu greifen und sich daran zu freuen, was Gott getan hat. Dankbar zu werden für all das. Und wir erkennen dieses Thema Freude tatsächlich auch in dem Dienst und in der Lehre von Jesus. Das erste Wunder, was er getan hat, Hochzeit zu Kana. Gestern war auch Hochzeit. Gab es Wasser? Gab es Wein? Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Vielleicht gab es beides. Bei der Hochzeit zu Kana ist der Wein ausgegangen und Jesus hat dort aus Wasser dann Wein gemacht, damit die Party weitergehen kann. Damit die Feier nicht aufhört. Damit die Leute einfach das genießen können und auch das Brautpaar nicht beschämt wird und so. Das erste Wunder von Jesus, er verwandelte Wasser in Wein. Was ist die Botschaft dahinter? Letztendlich die große Botschaft, ich sag mal die theologische Botschaft dahinter ist, mit dem Kommen von Jesus bricht das Reich Gottes an und es ist ein Reich der Freude und Jesus bringt überfließende Freude, wie dieser Wein überfließend war auf dieser Hochzeitsparty. Also die konnten noch lange feiern, weil er so viel Wein wundersamerweise fabriziert hat. Oder wenn wir auf die Gleichnisse schauen, Lukas 15, diese Gleichnisse von dem verlorenen Sohn, von der verlorenen Münze und von dem verlorenen Schaf. So, bei allen Gleichnissen finden wir am Ende einen Aufruf zur Freude und zu Festfeierlichkeiten. Stellvertretend hier nur ein Vers aus dem verlorenen Sohn-Gleichnis. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wir haben jetzt heute kein Mastkalb organisiert, das wäre auch cool gewesen. Aber damals wurde kräftig gefeiert, weil etwas, was verloren war, gefunden wurde. Und hier in diesem Gleichnis ging es um das Leben des Sohnes. Und er wurde wieder eingesetzt in diese Familienverhältnisse. Und die Liebe des Vaters war so groß, dass er eine große Party gemacht hat für seinen Sohn. In den Evangelien lesen wir immer wieder, und das hat Fiona in der Ankündigung eben schon reingebracht, diesen Ausblick auf das Hochzeitsmahl des Lammes. So. Ist immer ein bisschen komisch, ne, wenn du als Mann hier sitzt und dann wird gesagt, ja, und wir sind die Braut und sollen uns freuen auf den Bräutigam. Das ist so ein bisschen schwierig zu greifen für uns Männer. Aber bildlich gesehen, von dem, was die Bibel da ausdrückt, meint es ja, da bereitet Jesus etwas für uns vor, was an Gemeinschaft und Innigkeit und Intimität nicht zu übertreffen ist, so wie das Bild von Hochzeit. Und da sind wir Männer und Frauen alle eingeschlossen in der Begegnung mit Gott. Und diese Gemeinschaft, die wird dann vollkommen sein. Das ist nämlich das, was 1. Korinther 13 gemeint hat. Geistliche Gaben werden aufhören, wenn das Vollkommene da ist, die absolute Begegnung mit Gott selbst. Das ist diese Gemeinschaft, nach der wir uns alle sehen, weil hier ist alles bruchstückhaft auf der Erde. Und Jesus ergibt diesen Ausblick und sagt, es kommt die Zeit, da feiern wir alle dieses Hochzeitsmahls des Lammes, wenn wir mit Christus verbunden sind. Und wir feiern Abendmahl, letzte Woche haben wir das gefeiert und auch das ist ein Vorgeschmack auf dieses Hochzeitsmahl des Lammes. Auch das ist immer ein Anlass, sich zu freuen und diesen Vorgeschmack zu spüren, da kommt auch noch mehr. Jesus kommt wieder und dann wird richtig gefeiert. Ich weiß nicht, ob du zufrieden bist mit dem kleinen Gläschen Saft und mit dem Brot und denkst, Mensch, könnte auch mal ein bisschen mehr sein. Das ist irgendwie nicht so das, was ich mir unter Feier vorstelle. Es ist ein Hinweis darauf, dass noch mehr kommt. Das Hochzeitsmahl des Lammes, eine große Feier. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes wird beschrieben. Sie bringt Liebe hervor, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Aber die Freude ist mit drin. Die Freude ist mit drin. Wir als Christen, wir sollten Menschen sein, die eine tiefe Freude in sich tragen und diese Freude auch immer wieder rauslassen. Das heißt nicht, finde ich, dass wir als Christen so überdrehte Freaks sein sollen, die immer nur mit so einem breiten Grinsen durch die Gegend gehen und die Leute merken, Mensch, irgendwie sind das schräge Vögel und das passt irgendwie gar nicht zu dem sonstigen Leben zusammen. Das meine ich nicht, sondern so eine tiefe, echte Freude. Und die darf auch rauskommen, dass andere Menschen spüren, hey, irgendwie hat der ein anderes Fundament. Und der freut sich trotz Schwierigkeiten und in Schwierigkeiten, weil der ein größeres Bild sieht und weil der irgendwie eingebettet ist in das, was Gott für ihn hat. Und das zieht Menschen durchaus an. Freude über das, was wir mit Gott erlebt haben und was er in unserem Leben getan hat. Als Christen haben wir allen Grund zu feiern. Letztendlich kommt es immer wieder darauf zurück, weil unser Leben neu geworden ist und weil wir an einen Gott glauben, der unsere Schuld und Sünde vergeben hat und der uns die Chance gegeben hat, in Freiheit leben zu können, ohne diese Last von diesen negativen Dingen, die im menschlichen Leben sich irgendwie zeigen. Wir sind frei von dieser geistlichen Last, wenn es darum geht, dass wir alle auch als Menschen schuldig werden. Immer und immer wieder. Aber Jesus ist dafür gestorben. Im Alten Testament gibt es ein schönes Bild von so einer Feier und von so einer Freiheitsfeier. Das möchte ich mit uns einmal teilen. Und das ist das sogenannte Jubeljahr oder Halljahr. Jedes 50. Jahr im jüdischen Kalender wurde als dieses Jubeljahr bezeichnet. Und damit hat es was auf sich, dass Menschen, die innerhalb von diesen 50 Jahren sich haben etwas zu Schulden kommen lassen, so dass sie nicht mehr zahlungsfähig waren, die wurden dann als Leibeigene an andere Menschen, denen sie da schuldig waren, wurden sie praktisch verkauft und in diese Leibeigenschaft genommen, wie Sklaven, ja? Und mussten dann für die arbeiten. Also keine schöne Situation. Stell dir vor, heute gibt es hier in Deutschland Privatinsolvenz, die man anmelden kann. Und das ist richtig gut. Das basiert auch auf biblischen Prinzipien, auf genau diesem Prinzip. Früher warst du erstmal gefangen. Stell dir vor, du bist vielleicht durch Pech oder durch Missmanagement bist du in die Situation gekommen, dass du jetzt nicht mehr finanziell klargekommen bist und dann ja, dann hat der Nachbar dein Haus gekauft, ja, so, und übernommen und dein Feld übernommen und du musstest für den arbeiten. Was für eine missliche Situation. Doch damals war es so, dass Gott gesagt hat, hey, ich möchte etwas hineinpflanzen in diese jüdische Kultur, was von Freiheit und Gnade spricht. Und so war es, dass im 50. Jahr, da wurden all diese Schulden erlassen. Egal wie groß, egal wie hoch, egal was los war. Du kamst aus der Leibeigenschaft heraus und warst wieder ein freier Mensch. Das, was du verloren hattest an Haus und Hof und Feld und so, das hast du alles wiederbekommen und das wurde wieder in die Familie als Eigentum hineingenommen. Das heißt, man hat alles zurückgedreht, was schief lief und man hat wieder bei Null angefangen. Das Blatt war weiß. Und das war dieses Jubeljahr, dieses Halljahr. Und das war immer, wenn man sich das vorstellen kann, ein krasser Grund zur Freude. Ein wahnsinniger Grund zu feiern, weil man Gnade erlebt hat und weil man aufatmen konnte und weil man neu und frisch durchstarten konnte, weil Gott dieses Gebot gegeben hat und daran sollten sie alle halten natürlich. Und Jesus ergreift dieses Denken von diesem Gnadenjahr auf in seiner ersten Predigt, die er gehalten hat in einer Synagoge und da zitiert er aus dem Alten Testament einen Propheten. Wir lesen hier in Lukas 4, 18 bis 19. Da zitiert er und er bezieht es auf sich. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und Jesus bezieht das auf sich und sagt, ich bin dieser Gesalbte, ich bin dieser Gesandte und das ist mein Auftrag. Und ich bin jetzt hier auf diese Erde gekommen, um all das zu tun, um dieses Gnadenjahr aus dem Alten Testament mit diesen ganzen Elementen hineinzubringen, so dass dieses Gnadenjahr nicht nur jedes 50. Jahr ist und alle müssen dann warten, okay, wir gucken auf die Uhr und das dauert noch 2 Jahre oder so, sondern dieses Gnadenjahr immer zu praktizieren und immer diese Freiheit auszurufen, immer die Gnade auszurufen, dass Menschen frei sein können und sie zu befreien von all dem, was sie belastet hat. Das war der Job von Jesus, den er gegriffen hat. Ich möchte dir zusprechen heute Morgen, egal was deine Situation ist, egal wie verstrickt du bist und wie komisch gerade sich dein Leben vielleicht anfühlen mag, bei Gott ist immer ein Neuanfang möglich. Und nicht erst in 50 Jahren. Jesus Christus ist gekommen, das Reich Gottes ist angebrochen. Das heißt, dieses Jahr der Gnade gilt immer. Die einzige Voraussetzung ist, dass du ihn suchst und dass du sagst, ja, Jesus, beschenk du mich mit einem Neuanfang. Ich gebe dir mein Leben, ich vertraue dir, ich krieg's alleine nicht hin. Komm und mach was Neues in mir, was nur du machen kannst. Und heute kannst du in deinem Herzen festmachen und sagen, ja, ich brauche diesen Neuanfang. Ich habe aktuell vielleicht keinen Grund zu feiern und mich zu freuen, aber ich möchte mich gerne wieder freuen. Manchmal ist es so, dass jetzt nicht alles sofort aufgelöst wird und dass nicht alle Probleme weg sind, aber dass Gott etwas Neues in unser Leben hineinpflanzt und diese Pflanze größer wird und Dinge sich entfalten und immer schöner und stärker werden kann, weil er mit seinem Geist wirkt. Es ist ein anderes Fundament als das Fundament, wenn wir unser Leben einfach so gestalten. Gottes Gnade kennt kein Ende. Und Gott hat für jeden von uns immer und immer wieder eine frohe Botschaft von Hoffnung und Wiederherstellung. In jeder Situation. In jeder Situation kommt die Botschaft Gottes in unser Leben. Ich habe Hoffnung für dich und ich kann dich wiederherstellen. Das ist Gottes Perspektive. Und die letztendliche Wiederherstellung, die ist tatsächlich in der Ewigkeit. So, und das gilt genauso wie das, was wir hier erleben, nur es wird noch viel, viel krasser und viel, viel schöner sein. Und das ist die letztendliche Perspektive. Wir Christen leben im Zeichen des Jubels, im Zeichen der Hoffnung, im Zeichen der liebevollen Zuwendung unseres Gottes. Das ist die Grundatmosphäre für uns als Christen, weil wir einen Gott haben, der so mit uns unterwegs ist. Und es macht einen Unterschied, ob ich daran glaube, dass Gott sich mir liebevoll zuwendet oder ob ich das nicht glaube. Wenn ich glaube, dass Gott mir immer liebevoll zugewandt ist, dann habe ich eigentlich immer einen Grund, mich zu freuen und dankbar zu sein und zu feiern. Egal, ob ich jetzt gerade diese liebevolle Zuwendung in allen Punkten greifen kann oder nicht, aber das ist das Grundprinzip. Das ist die Grundzusage Gottes für unser Leben, dass er uns liebt und dass seine Liebe sich immer mehr entfalten wird und dass er uns vollenden wird. Was dominiert dein Alltagsleben? Wenn du mal so hineinspürst, auch emotional, was geht da so ab? Welche Regungen sind da? Vielleicht jetzt nicht, wenn wir hier uns versammeln und Gottesdienst feiern, aber morgen ist wieder Alltag und es geht wieder los, ja, der Trott beginnt. Mit welchen Dingen hast du zu tun und was macht das mit dir? Wie viel Stress ist da? Wie viel Angst ist vielleicht da? Wie viel Unsicherheit ist da? Wie viel Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit? Wie viel Schuld vielleicht auch, wo du echt verstrickt bist in schuldhafte Dinge? Wie viel Leistungsdruck ist da, wo du sagst, Mensch, eigentlich müsste ich immer mehr leisten. Für meinen Chef muss ich leisten und in der Gemeinde muss ich leisten. Und man ist so getrieben. Oder manchmal ist es vielleicht auch einfach nur, dass wir so eine Atmosphäre haben von Routine. Es läuft, jede Woche läuft gleich, jeder Tag läuft gleich. Hamsterrad. Und man ist da irgendwie wie gefangen. Das Thema ist Feiern. Feiern bringt in all diese Dinge, mit denen wir beschäftigt sind und mit all diesen Emotionen und besonders auch für unsere Routine, Feiern ist wie so ein Lichtstrahl der Hoffnung, hey, es gibt noch was anderes als die jetzige Situation. Hab mal ein anderes Bild. Lass mal all das zurück, was dich gerade sonst vielleicht beschäftigt und was auch gerade ungelöst ist und hab mal einen Perspektivwechsel, konzentriere dich doch mal wieder auf Gott, der dir liebevoll zugewandt ist. Und manchmal feiern wir zu wenig. Manchmal sind wir so drin in all diesem Trott und machen uns dann auch ein bisschen abhängig von unseren Gefühlen und sagen, ich fühle mich gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie feiern könnte. Ein Pastorenkollege von mir, Lothar Kraus, Pastor, wo ist er jetzt gerade? Mannheim, genau, der wechselt so viel, weil er immer Gemeinden revitalisiert. Ein guter Mensch, Gemeindeberater. Seine Frau ist todkrank. Die ist jetzt im Hospiz und sie nehmen seit 3-4 Monaten Abschied. So. Und da war jetzt irgendein Geburtstag, ich glaube von seiner Frau oder von ihm. Und dann war die Frage so auch da, feiern wir jetzt? So im Angesicht des Todes und des Schmerzes, kann man da feiern? Und er hat das so beschrieben in seinem Blog und hat gesagt, ja, wir haben uns entschieden, dass wir trotzdem feiern. Und das ist sicherlich eine andere Feier, als so eine ausgelassene Feier, wenn es jetzt keine großen Probleme gibt und alles ist gut und dann ist es gefühlt freier und lockerer. Aber du kannst auch feiern, das möchte ich uns sagen. Wir können auch feiern, wenn die Situation nicht optimal ist. Und dann hat die Feier vielleicht nochmal einen anderen Fokus und eine andere Tiefe. Und vielleicht begegnet man sich in der Feier mit den Menschen nochmal anders, wenn auch Schmerz drin liegt im Feiern. Die Juden haben von Gott im Alten Testament ganz viele Feste bekommen, regelmäßig, und die feiern die. Und wenn man die jüdische Geschichte kennt und vor Augen hat, weiß man, die ist mit ganz viel Schmerz verbunden. Und trotzdem ruft Gott sie auf, immer wieder diese Feste zu feiern. Teilweise jede Woche, ne? Sabbat ist für sie ein Fest. Feiern trotz Schmerz, weil man den Fokus von sich selbst wegrichtet auf das, worum es eigentlich geht. Das ist, glaube ich, eine große, große Kraftquelle. Feiern im Gemeinderahmen sind gut und wichtig. Letzte Woche haben wir Zeugnisgottesdienst gehabt und das ist auch eine Feier, so, wo Leute erzählen von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Wenn wir mit dem Bau zu Ende sind, dann verspreche ich uns, wir werden eine Einweihungsparty machen und wir werden das feiern und uns daran freuen, dass wir ein neues Gebäude haben und dass es uns darin gut geht. Feiern. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist mit dem Thema Feiern. Ich habe mal überlegt, ja, was ist denn meine Geschichte? Und musste feststellen, ja, boah, Feiern ist auch nicht so hundertprozentig meins. Heute habe ich die Fliege, das ist schon ein Schritt nach vorne. Ich habe festgestellt, ich hatte so eine Phase in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ach ja, auch jetzt noch feiern, das ist ja super anstrengend. Jetzt auch noch irgendwie sich Gedanken zu machen, wie will ich denn feiern, also Geburtstag feiern oder so. Fängt ja schon dabei an, wen lade ich denn ein und was soll es zu essen geben und so, wie bereitet man das alles vor? Und jetzt als Pastor muss ich ja viel organisieren und vorbereiten und so und immer denken für irgendwelche Sachen. Und dann irgendwann sagt man, boah, ich habe gar keine Kraft mehr für mich selbst, jetzt irgendwie so eine Feier anzuschieben. Vielleicht kennst du das auch. Und dann habe ich das ein paar Jahre einfach so geschoben und gesagt, na komm, ist nicht so wichtig und warum, ist ja nur ein Geburtstag und so. Und inzwischen sage ich, nein, das ist nicht gut. Ich muss mich so ein bisschen in den Hintern treten und sagen, Nico, feier deine Feste. Also guck, dass da Raum ist. Muss ja jetzt nicht irgendwie eine Wahnsinnsgeschichte sein, aber guck, dass du auch feierst, weil Feiern für dich auch wichtig ist und dass du beim Feiern auch aufatmen kannst und auch schöne Momente hast, die nicht nur Routine sind. Deswegen mache ich allen Leuten Mut, die vielleicht so ein bisschen Feiermuffel sind und sagen, ach nee, für mich nicht und ich bin nicht so wichtig und so und Anstrengungen. Manche, die feiern immer, ne? Für die ist das kein Thema, die feiern jede Woche. Aber andere, die brauchen so ein bisschen Ermutigung. Deswegen lass uns einfach mehr feiern. Ohne Feiern ist das ganze Leben nur grauer Alltag. Ist immer alles gleich, immer alles auf einer Ebene. Und das fühlt sich dann auf Dauer nicht so prickelnd an. Wir brauchen auch Highlights, wir brauchen auch diese Erinnerung, hey, wir haben Lebensfreude so und wir können Gott dankbar sein, dass wir leben und dass wir uns haben und dass wir einander haben, genau. Ich möchte ein paar Fragen zum Ende stellen. Welche Prägung hast du bei diesem Thema in deiner Vergangenheit erfahren? Also wie war Feierkultur bei dir zu Hause? In deiner Herkunftsfamilie? Wie wurde da gefeiert? Und hat jede Familie so eigene Prägung? Vielleicht war das gar kein großes Thema, es wurde nicht so richtig gefeiert. Vielleicht hat man Weihnachten gefeiert, okay, aber vielleicht nichts anderes. Manche Leute haben vielleicht so eine krasse Feierkultur, wo man über das Ziel hinausschießt, ne? Mit viel Alkohol und was weiß ich, um halt irgendwie Stimmung zu erzeugen, wo du auch sagst, boah, das war echt schräg. Und das will ich auch nicht haben. Frag dich doch mal, was hat dich da geprägt? Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen oder in einer Gemeinde aufgewachsen, wo das Thema schwierig war, weil man dachte, als Christ darf ich mich gar nicht so richtig freuen. Also tief im Herzen, ganz tief im Herzen. Da darf ein bisschen Freude sein. Aber ich darf jetzt nicht irgendwie feiern und fröhlich sein und so. Das gehört da alles nicht hin. Vielleicht ist das deine Prägung. Ich möchte mal fragen, wer ist eigentlich der Erfinder von echter Freude und echtem Feiern? Ist es der Teufel? Ich glaube nicht. Der Erfinder von echter Freude und von den größten Feiern, die es geben wird und gibt, das ist Gott selbst. Deswegen lasst uns feiern. Lasst uns feiern. Frag dich doch auch mal, wie kannst du deine persönlichen Feiern und Feste vielleicht auch so gestalten, dass es nicht nur, ich sag mal, rein menschlich zugeht, sondern dass da Gott auch Raum hat und dass da auch ein Stück weit Gott geehrt wird und dass man Gott Danke sagen kann. Wie geht das denn? Manchmal ist das auch ein bisschen, fühlt sich das ein bisschen komisch an, denkt man, wie kann ich das machen? Dann lässt man es irgendwie weg. Aber eigentlich ist das ja der Gedanke, in dem Feiern Gott zu ehren und Danke zu sagen für all das Gute, was wir erfahren haben. Wenn wir feiern, werden unsere Herzen frei von Druck und Selbstbezogenheit. Ich glaube, das ist auch eine Intensivierung unseres Glaubenslebens und unsere Beziehungen mit sich bringt. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen, was, finde ich, so ein schönes Feierlied auch ist. Was das ausdrücken soll. Feiern schafft letztendlich ein Bewusstsein für Gottes Treue in unserem Leben. Wir schauen drauf auf das Leben und wir stellen fest, Gott war im letzten Jahr wieder treu. Erntedankfest, er hat wieder für uns versorgt. Es war nicht alles leicht, das ist alles nicht irgendwie nur lustig oder so, aber Gott ist da, er kümmert sich, er lässt uns nicht im Stich. Feiern kann so zu einer Kraftquelle werden für uns, weil uns Freude neue Energie gibt und uns motiviert, weiterzugehen, in die nächste Phase reinzugehen, das nächste Jahr, die nächste Woche zu begehen, getragen von einer inneren Motivation und Dankbarkeit. Hey, wir sind hier nicht alleine. Es gibt Dinge, die gut sind, auch wenn manches herausfordernd ist. So lade ich uns ein, dass wir aufstehen. Ich würde gerne nochmal mit uns beten und dann gehen wir nochmal in dieses Lied hier hinein. Jesus, danke, dass wir so viel Grund haben, fröhlich zu sein. Danke, dass wir so viel Grund haben, zu feiern, als Gemeinde, aber auch persönlich. Herr, und hilf du uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir diesem Gedanken Raum geben, dass wir ihn nicht gleich wieder wegdrücken mit Alltagsdingen und Alltagssorgen, sondern dass wir uns vielleicht ganz praktisch überlegen, wie kann mein Leben mehr von Feiern durchdrungen sein, die dich ehren. Bete darum, Herr, dass wir als Christen, auch wir als Gemeinde, nicht bekannt dafür sind, dass wir griesgrämig durchs Leben gehen, sondern ich bete, dass wir bekannt dafür sind, dass wir deine Freude ausstrahlen und dass wir gerne andere Menschen in diese Freude mit hineinnehmen, die wir von dir bekommen haben. So preisen wir dich für diesen Tag und für die Feier des Gottesdienstes an diesem Sonntag. Amen.